Guten Abend.
Guten
Hier
Abend.
Meldet sich das Freie Senderkombinat in Hamburg. Angeschlossen deutschlandweit einige Funkhäuser der freien Radios zu einem Gespräch zu Blockupy, welches wir heute im Wesentlichen zu zweit hier heute führen werden. Heino, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ist doch gemütlich zu zweit. Ne? Stört das keiner und so, das ist doch nett.
Ja, vielleicht kommen ja aus Frankfurt noch die ein oder anderen Anrufe dazu. Und sowieso ist das ja so, mit Ausnahme dieser Hölle beschissenen, schrecklichen Plakate mit den Hochhaustürmen, hat ja hier in Hamburg offenbar auch von dem, was sich so ein paar Funktionäre da ausgedacht haben, Bewegungsfunktionäre, auch niemand so richtig Kenntnis nehmen wollen. Das ist ja schon mal ganz beruhigend, was nämlich das Thema Blockupy angeht.
Ist in ist aktuell in Hamburg nicht so auf dem Schirm dafür, dass jetzt am nächsten Wochenende ja das große, bundesweite, allergrößte oder was auch immer der Welt stattfinden wird.
Es hat begonnen, man kann das lesen. Es hat begonnen, so wie das Campleben so beginnt. Wir sind schon über 1000, heißt es in den Schlagzeilen. Die Zelte sind aufgebaut.
Der Grill grillt.
Das, glaube ich, wäre schon eine ernsthafte Kontroverse, denn auch
Sojaschnitzel.
Was diese systematische Vorbereitung angeht, hat man ja Sorge dafür getragen, dass die Bewegungssplitter sozusagen alle sich auf Indie Media nochmal mit eigenen Aufrufen äußern durften. Und selbstverständlich Tierbefreierin.
Ja, klar.
Marschieren. Vielleicht, keine Ahnung, das haben wir so nicht besprochen, aber es gibt ja so einen kleinen Text in dem Transmitter, der heute gerade erschienen ist. Würde ich den einfach mal zu Beginn einlesen. Dann haben wir schon mal einen Teil der Strecke geschafft. Für die Hörerinnen und Hörer, es handelt sich um die Home-Kolumne. Und diesmal unter der Überschrift Hate the Game. Oppermann ist keine Lösung, Blockupy auch nicht. Und dann geht es folgendermaßen los. Technokratisch malt der Alltag sich durch. Fragen sind beantwortet, bevor sie formuliert waren. Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine konkurrieren mit AfD. Sarrazin walks for brother in crime. Der mutmaßliche V-Mann Wohlleben und Elsässer im Zwillings-Speech. Lass es krachen. Blockupy ruft, die Ohnmacht naht. Diese fatalistisch anmutenden Zeilen verweisen auf etwas, welches besser ein Ringen mit und um Erkenntnis darstellen sollte. Das abgebildete Ackermann-Poster, das können wir hier jetzt leider ja nicht darstellen, aber manche erinnern sich, das war im Juli 2009 Transmitter-Cover, war im Jahre 2009 Titelbild des Transmitter. Man hätte annehmen dürfen, dass dieses über eine Provokation hinausgereicht haben würde. Das linke sich zur gesellschaftlichen Figur des personifizierten Kapitalisten Gedanken machen. Das geschieht, aber es geschieht individuell und vereinzelt. Wo die Chance sich bietet, geht's anders los. Da bildet sich Masse. Das darf, das muss kritisiert werden. Es sind die immer gleichen Mobilisierungsmechanismen und Apparate, deren VorgängerInnen in die 70er Jahre und zur deutschen Friedensbewegung zurückreichen. Und über das Ignorieren von Bitburg 1985 mit immer viel Verständnis für den Mob bis nach Heiligendamm führten. Da ist ein nationalrevolutionärer Horizont so offen, wie auch gar nicht erwartet werden darf, dass sich hier den deutschen Wirklichkeiten gestellt würde. Wie wahr ist doch der Ausdruck im Rausch der Massen? Das Volk, die Nazis, der Staat. Noch sind wir nicht beim Volksstaat. Möglicherweise geht es heute schon um letzte Chancen, Seuchen zu verhindern. Diese Gefahr wird zurzeit in erstaunlicher gesellschaftlicher Breite wahrgenommen, was Einzelrepräsentationen meint. Zum gleichen Zeitpunkt allerdings, an dem AfD herausgebildet wird und eine neue sogenannte G9-Initiative in Hamburg, ich sag mal in Klammern dazu Schulinitiative, die durch die Stadtteilschulen angestrebte Bildungschancen gleich auszuhebeln droht. In dem Moment, an dem Konservative nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich reaktionär sind, stoßen Reaktionäre vor. Sie müssen als solche auch bekämpft werden. Das ist eine originäre Aufgabe der Linken. Sind doch die Konservativen aller Parteien, siehe oben, VolksfreundInnen. Massenmobilisierungen sind das Gegenteil, denn sie sind Volks- und Nicht-Bevölkerungsanrufungen. Sie appellieren an Kämpfe, wo der Diskurs der Straße zu studieren wäre. Immer geht es anders los als vorgestellt. Nicht nur Gegner ob ihrer Notwendigkeiten, auch die Akteurinnen ihrer Möglichkeiten sind da beim ernsthaften Studium dann ganz überrascht. Darum geht es auch weiterhin. Die Möglichkeiten nutzen, ihren technokratischen Charakteranteil zu vernachlässigen, ohne ihn zu ignorieren. Die Kraft darauf zu beziehen, den großen, utopischen und magischen Moment, den Überschuss gewinnen zu wollen. Das darf als avantgardistisch aufgefasst werden, solches wäre aber ein Fehler. Opferbereite Linke und Opferschaffende steht mit ihrer Beschwerde schon der Repression dagegen. In Märtyrer oder dazu in paternalistischer Haltung verkennt sie unter anderen, dass Repressionen wie Herrschaftsverhältnisse Politik darstellen. Staat ist nicht einfach Staat, Repression nicht einfach Repression. Unter diesem Begriff bleiben viele Formen der Repression schlicht ausgeblendet. Es bleibt ausgeblendet, welche Wirkung die Verdächtigung aller Opferfamilien mit Ermordeten des NSU hatte. Neben den eigentlichen Morden war diese Kollektivverdächtigung die zweite Schiene zur Verängstigung und Entsolidarisierung der Communities. Dazu waren die Institutionen und deren im Modus der Selbstgleichschaltung Handelnden nur deswegen in der Lage, weil sie keinen wirksamen Widerstand zu spüren bekamen. Ein Bundesinnenministerkandidat, dessen artikuliertes Anliegen die Modernisierung des Apparates darstellt, ist im Vorwege schon gerade wegen seiner detaillierten Kenntnisse zum NSU-Komplex weit hinter einer SPD von 1969 zurück, wo er nur so lange bleibt, bis auch er den Diskurs der Straße studiert. Das ist natürlich viel Stoff auf einer Seite komprimiert. Die erste Hälfte wendet sich der Linken und dem Blockupy-Fetisch zu und wir haben ja vorher schon ein wenig gesprochen, Heino. Vielleicht fangen wir mit dem Militanzfetisch an oder dem Maßstab des Erfolges, wie du ihn nochmal so schön festgestellt hattest vorher.
Ja, ich war ja bei dieser ganzen Blockupy-Debatte und bei der Frage, wann eigentlich aus den Kreisen dieser Gruppe, Blockupy ist da eigentlich ein Statthalter für eine Art von Bewegungs- und Demonstrations- und Sichtbarkeitsform, die wir in den letzten Jahren zunehmend und verstetigter erlebt haben. Du hattest da Heiligendamm auch schon ins Feld geworfen, das ist mir gar nicht so eingefallen, aber da war es das erste Mal richtig deutlich zu sehen, die Proteste damals gegen den Gipfel der wichtigen Staatsfrauen und Männer, dass einer der ganz großen Maßstäbe, ob die Bewegung erfolgreich ist, ob die Bewegung wichtig ist, ob sie gut ist, ob sie Wirkung entfaltet, ist die Zahl der Polizisten, das Ausmaß der Repression. Also Justin Monday hat es in seinem aktuellen Aufsatz in der Zeitschrift Phase 2 den Fetischcharakter des Wasserwerfers genannt, so ungefähr. Und dass das ein Bezugsraum ist, der so in dem, im Raum steht. Und man hat sich da früher, oder unser einer, also ich zumindest, hat mich da früher immer darüber lustig gemacht und das für so ein bisschen Teenager-Verhalten, als Teenager-Verhalten bewertet, daran sich wichtig zu fühlen. Also dass wenn da ganz viele Erwachsene empört sind, dann war das auch richtig wuchtig, was ich da gemacht habe. Und das ist natürlich nicht so, weil es hat zwar Leute geärgert, aber es ist völlig egal. Es hat denen nicht den Maßstab, dass es irgendetwas bewirkt, außer dass sich Leute ärgern. Und diese Interaktion, ich habe deshalb eine Bewegung, weil die Polizei mir im Weg steht. Ich bin deshalb politisch wichtig, weil Wasserwerfer im Weg stehen. Die ist natürlich Blödsinn. Das ist nicht wichtig. Das heißt nur, da gibt's Wasserwerfer, die stehen im Weg. So, und vielleicht gibt's zu wenig zu tun und darum stehen die da rum. Oder noch viel schlimmer, das hatten wir nun über die Jahre wirklich häufiger in Sendungen und verschiedenen Bewertungen, aber wir kennen das auch da aus der anderen Seite. Der Hamburger Innensenator verkündet, das war auch ein wirklich gefährliches Schanzenfest, weil wir brauchten 1687 Polizisten, um der Lage Herr zu werden. Dann denke ich, 1687, da muss ja auch was gewesen sein. Das ist die Umkehrung oder von der anderen Sicht her. Das ist eine Nullsituation. Das eine, die Aussage der dieser ist, ich habe ganz viele Polizisten über, die ich eingesetzt habe, weil ich damit etwas wichtiger erscheinen lassen will, als es ist vielleicht. Und andersrum. Das heißt, die Konzentration darauf. Justin Monday hat sich in diesem Phase-2-Artikel, den findet man auch im Internet sehr schnell, der ist auch ganz aktuell, auch auf
Kaderrealität.
Kaderrealität, ja, ne? Genau, Kaderrealität. Bezieht sich auf die Selbstdefinition, auf das aktuelle Strategie- und Grundsatzpapier der Blockupy-Netzwerking-Bewegung. Es ist ja auch in dem Sinne keine Partei oder kein Forum, aber die irgendwie finden, sie sprechen, also was sozusagen jetzt die nächste Stufe der inhaltlichen Entwicklung sein soll. Und da kommt das, da wird das als wirklich ein ernst gemeinter Hinweis darauf genommen, wie weltweit wichtig man ist, dass man weltweiter Repression ausgesetzt ist. Nun könnte man, wenn wir bei dem Thema weltweit sind und Repression nehmen, mal sagen, okay, die Leute wurden in der USA weggeschleift, sie haben hier in Hamburg ihr Camp 100 Meter nach rechts oder links verlegen müssen und sie haben auch irgendwie durften nicht mehr irgendwie vor der Bank campieren. Repression, staatliche Repression und Gewalt, die wir live in Farbe woanders in der Welt gerade erleben, gegen irgendeine politische Bewegung, die vielleicht tatsächlich revolutionären, umstürzlerischen Charakter hat, die sieht anders aus. Die sehen wir ja zum Beispiel in Syrien, da sind gerade 90 bis 150.000 Leute hingeschlachtet worden in Repression. Ich will damit nicht sagen, dass das eine Revolution ist, die ich gut finde, aber wenn wir denn Verhältnisse sehen wollen, wo Bewegung in Repression übergeht, dann ist das, und das mag auch auch diese Fortführung des Teenager-Missverständnisses sein. Das Schlimmste, was mir in meinem Teenager-Leben passiert ist, und da war ich dann auch ganz wild, ist, ich musste ohne Nachtisch ins Bett. Das Schlimmste, was meiner Bewegung passiert ist, mir wurde mein Zelt weggenommen. Da werden natürlich Leute, die am Bauzaun in Brockdorf in den 80ern gekämpft haben, also die politische da ist jetzt nicht die Revolution ausgebrochen, aber wo tatsächlich der Moment der Aktion, der Moment des Widerstandes, der Moment war, dass man tatsächlich, also das war dann noch mehr, als dass da man die Wasserwerfer gezählt hat. Oder auch die Folge, hier Blockupy, also da rum zu campen und dabei zu sein, führt ja dazu, dass man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Interview bekommt oder in eine der 35 Talkshows eingeladen wird, die jeden Tag laufen. Weil das, was die Leute zu sagen haben, eine drollige, possierliche Ausstattung eines allgemeinen Mainstream-Diskurses ist, das wäre denn die Überleitung, dass Finanzkapital irgendwie ein Problem ist. Mir dann zu erzählen, man sei Repression ausgesetzt, man sei ein besonders abweichendes, widerständiges Politkonzept, weil da halt Wasserwerfer stehen oder weil man sich ans Demonstrationsrecht halten muss, das ist eine in sich total sinnlose Idee, aber von konstituierender Wirkung für das Bewegungsgefühl. Das kennen wir in vielen Verhältnissen. Also wir kennen auch in Hamburg schrecklich und nöcher in kleineren. Und das ist einer der ganz fundamentalen Gründungs- und auch Weiterführungserklärungen in diesem Blockupy-Papier und in dieser Idee. Wir haben eine Bewegung initiiert, die wirklich wichtig ist, weil Polizisten uns gegenüberstehen. Und das ist Quatsch.
Das ist null, das ist Quatsch. Ja. Und es ist feindlich.
Das ist das, wie heute gibt es eine aktuellen Konkret, die jetzt gerade rausgekommen ist, eine wunderbare Zusammenfassung des Nullsprechs der Kanzlerin, die sinnlose Aussagen mit ganz viel Inbrunst und Impetus aneinander hängt. Und das kann man auch gar nur, und diese Art von Deutschland, diese Art von Politik kann man auch nur so erfassen. Das ist, glaube ich, in Gremdatzers Expresskolumne am Ende, dass auch er kapituliert vor dieser Art von Rhetorik, das sinnlose Aneinanderketten von inbrünstig vorgetragenen Allgemeinplätzen, die zusammengehangen auch keine Bedeutung haben. Nachts ist es kälter als draußen. Und alles schaudert. Ja. Ja, ja. Das ja, ist, ja. Verstehst du das?
Ja. Ja. Das Ding ist ja, dass, so, hinter dem Rücken auch vieler guten Meinen, ne? Und um die geht es hier heute Abend. Wir hatten ja beide, glaube ich, diesen ersten so einigermaßen nach Sommer aussehenden Abend auch nicht unbedingt vor dem Mikrofon verbringen müssen hier heute Abend. Ne?
Es gibt auch schlechtere Methoden, seinen Abend rumzukriegen, aber das ist schon in Ordnung.
Also es geht ja, darum, ja. Wirklich nochmal ein bisschen irgendwie mal so ein bisschen einzugreifen, ein bisschen aufzuhellen, ein bisschen
ein Gegenstandpunkt zu vielleicht zu passieren. Also genau sich, also mein Anliegen ist es ja immer, sich gegen Voodoo und Blödsinn zu wehren. Also gegen Inszenierung, ich weigere mich, dass ich solcher reaktionären, idealistischen Mistscheiße, wie ich das empfinde, das Linke überlassen soll. Auch noch, also dass das so weit geht, dass die auch noch definieren wollen, was linke Bewegung ist. Weil ja, da ist eine Grenze, die zu halten
gut,
wäre.
Jetzt haben wir ja,
also um mal meine Beweggründe zu erklären, das lasse ich mir nicht gefallen. So ohne
genau,
weiteres.
Das lassen wir uns nicht bieten. Du jedenfalls nicht. Ich muss bei mir noch ein bisschen überlegen.
Das ist in Ordnung. Ich bin da einfach gestrickt. Also ich gehe da tatsächlich aus der Gedankengang heraus.
Die Frage daran. Ist ja an dieser Stelle. Ja. Es gab ja gestern, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Hm. Das werden wir demnächst mal. Eigentlich würde das auch in diesen Themenzusammenhang mitpassen. Es gibt ja anlässlich der Gaza-Flottille. gibt es ja drei.
Du lässt heute aber auch nichts aus.
Drei, also das gibt da ja jetzt einen Jahrestag.
Ist es wahr? Ist es wirklich schon so spät?
Drei Jahre. Und es gibt ein unglaublich gutes
mein
Dokument,
Gott, ja.
Was jetzt geschrieben worden
Ach.
Ist. Das hat wohl natürlich auch Zeit gedauert, ja. Ne? Aber wir werden das vielleicht bei uns auf der Homepage mal veröffentlichen. Es ist von Samuel Salzkorn und Benjamin Krüger, glaube ich, geschrieben.
Die Namen stehen dafür, dass es sehr schön lesbare Texte sind.
Und das ist wirklich ein hochqualifizierter Text, der sich mit Links- und Antizionismus auseinandersetzt. Und der das als Identitätsfrage beschreibt und dabei dann mal wieder sichtbar macht, wie mal wieder an einer Stelle Linke unversehens mit Faschisten aller Couleur und Nationalsozialisten aller Couleur in die gemeinsame Aktion geraten.
Ja.
Ne? Wohl wissen, mit wem sie da unterwegs sind.
Na, da ist man dann bei dem Punkt Bewegung, Volk, Gemeinschaft, Mehrheit,
genau,
also Bewegung.
Genau,
die Bewegung ist für sich genommen, also wenn es sich bewegt, wenn es zuckt sozusagen, wenn es irgendwie behauptet, es ist widerständig, es will etwas anderes, es geht den Herrschenden quer, dann muss es links sein, dann muss ich mitmarschieren,
genau,
dann
darum,
sind wir vorne dabei.
Darum ging es mir jetzt gerade in der Frage überhaupt nochmal, ob man überhaupt noch links verteidigen kann.
Na klar.
Ja. Solange es Identität ist, ist da nichts Verteidigenswertes, weil das nämlich
ja gut, aber das
immer
ist klar.
Rüberrutscht ins
aber,
Volk
ja, klar.
Und ins Allgemeine sozusagen.
Also das natürlich, weil die Identität, die Identitätspolitik, das hoch egoistisch selbstbezügliche, was ich ja in meiner etwas lamoyant sarkastischen Art, warum ich das mir nicht bieten lassen will, ja auch für mich in Anspruch nehme. Das ist natürlich für sich ein Widerspruch, weil das schon irrational ist, weil es das Rationale, weil es das Aufgeklärte, das überhaupt nicht mitdenkt, sondern kriegt etwas Religiöses, es kriegt einen Selbstdefinitionscharakter. Und das hat natürlich mit dem politischen Links, mit der Idee von ideologischer Zuordnung, von Ideologie, Geschichte und von Einordnung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist aber dann auch eine Verwechslung, das ist auch ein Thema, das natürlich modern ist, das im Mangeln Also was, wie ordnet sich der Mensch zu? Also die Notwendigkeit des Dabeiseins. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, wie Tokotronic das ja mal so nannte. Also die Notwendigkeit.
Das Peinliche daran ist, dass diese Bewegungsfürst genau
ja,
das.
Na klar. Aber auch die Notwendigkeit, sich nicht vereinzelt zu sehen, sondern sich zuzuordnen einer Gruppe, einem Volk, was auch immer, einem Fußballverein, einer Idee, einem Anderssein, einer Definition, die mich abgrenzt von dem, was ich bedrohlich, schlecht, albern, ekelhaft, böse finde. Das ist erstmal für sich genommen nicht schlecht, das ist so. Nur es verwechselt natürlich die Ebenen. Also das ist ja der Vorwurf, den man ganz vielen, also in der Mangelung klassischer Einordnung, was ja auch schön ist. Wir sind also nicht der Klasse mit zugeordnet, wo wir alle wissen, wir sind jetzt hier, sondern dieser Idee von Durchlässigkeit und Freiheit hat ja als Spiegelseite auch die Frage, wer bin ich? Wo bin ich? Wo will ich sein? Und denkt mit, und das ist vielleicht schon der eigentliche Fehler, ich bestimme, ich selber definiere, ich selber erschaffe den Ort, in dem ich bin. Und da wird's ja doppelt paradox. Das negiert ja eigentlich eine materialistische, eine vorgegebene, auch eine prägende Gesellschaftsstruktur, sondern es macht mich plötzlich nicht nur zum Master of the Universe, ich entscheide, wo ich bin, zu wem ich gehöre, sondern es schiebt mir auch die Verantwortung zu, dass ich das auch klug entscheiden muss. Also, dass ich mich als Person auch klug zuordnen muss. Ich kann und muss. Das ist alleine schon hoch unlinks, also ich möchte es nicht als rechts bezeichnen, aber es ist hochidealistisch. Es stellt mich als Einzelperson, also ne, ich, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich erschaffe mich selber. Wenn ich will, kann ich alles erreichen. Das Leben ist eine einzige Abfolge von Challenges in einem großen Deutschland. Such den Super Heino oder was auch immer. Also, und das ist natürlich falsch. Nur die Wahrnehmung, dass ich vielleicht in einer Gesellschaft, in einem bestimmten Wertesystem, in einer Zuordnung, in einer Entfremdung, in einer was auch immer, also ich will nicht versuchen, 100 Jahre Soziologie jetzt in einen Satz zu pressen, dass mir viele Entscheidungen gar nicht meine sind, dass ich viel weniger freie Entscheidungen und auch freien Willen und Möglichkeiten habe, das in Vergleich zu setzen mit all diesen postmodernen Ansätzen von erschaffe dich selbst, sei irgendwas, das macht die Sache kompliziert. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, was ist eigentlich links? Und wo ist meine Entscheidung und wo bin ich Reaktionsdepp? Wo definiere ich mich als Individuum und wo werde ich definiert? Das ist ein Riesenschlamassel, das wir haben durch den Wegbruch ganz vieler, das Wegbrechen ganz vieler, also wir wollen jetzt nicht übertreiben thematisch, aber wir stehen halt vor einem riesigen Wust, wo alles unglaublich wie auch immer erscheint und ganz viele klassische linke Konzepte, linke Zuordnungsrituale, die sind auch nicht alle gut gewesen, sind weg oder sind diffamiert oder sind nicht mehr möglich oder. Also stehen wir eigentlich in einem hochliberalen, bürgerlichen Kontext, aber wo soll der hinführen, außer zu Wirrnis? Wenn du mir noch folgen kannst.
Ja, natürlich.
Ich möchte mich hier nicht versteigen, aber...
Nein. Ja. Also wir können das ja mal ein bisschen nochmal von einer anderen Seite her uns angucken.
Bitte.
Nämlich.
Unbedingt.
Vor kurzem, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, hat die Otto Brenner Stiftung eine Studie veröffentlicht zur sozialen Zusammensetzung der Occupy, nicht Blockupy.
Ach, du große Güte.
Occupy-Bewegung.
Ja.
Ich bin da zufällig drauf gestolpert in der Frankfurter Rundschau. Da sind so ein paar Ziffern und Daten zusammengestellt, die zum Ausdruck bringen, das sind vor allem sehr junge Leute, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, die mit dieser Bewegung sympathisieren.
Mit Rheuma ist auch schlecht mit Campen, sage ich mal so sarkastisch. Also
Campen oder
Campen? Campen.
Ja,
und also was ist da Rheuma und Zelt ist viel, also das kann, muss man noch jünger und fitter sein, um überhaupt das mitmachen zu können, sage ich mal so.
Ach so, weil es sich das.
Sonst wirst du zum selbstbestimmten Camper in der Stadt, zum schlichten Obdachlos.
Ich hatte übersehen, ja, dass das ja auch an diese Camp.
Das gehört schon auch dazu. Also, aber
die,
egal.
Die Studie war aber eher so mit klassischen soziologischen Daten, ne? Das gibt ja diese
Herkunft, Zuordnung.
Empirische Sozialforschung nennen wir das, glaube ich.
Ja.
So,
Zahlen, Daten, Fakten.
Ja,
genau.
So war das zusammengesetzt. Es wurden so Altersklassen gebildet, Cluster dann auch und es wurden so Momente herauskristallisiert, die so deutlich gemacht haben, okay, hier bildet sich eine Generation ab, sozusagen in dieser Studie und in der Zugehörigkeit zu Occupy, die man tatsächlich als Generation schon mal verstehen kann. Das ist das Ergebnis dieser Studie, die nicht in herkömmlicher Weise definiert werden als politikverdrossen, sondern als suchend, als handlungssuchend. Das ist dort, stand dort nicht, aber das war so im Subtext interpretierbar, als der Verhältnisse überdrüssig und gleichzeitig aktiv sein wollen, also nicht resignierend. Und den Versuch auch, das war auch ein verbindendes Moment offenbar, dass sie gemeinsam nach Wegen und so ganz basisdemokratisch und selbstbestimmt und so weiter, so die klassischen Topoi fast.
Wobei das schon, glaube ich, also das selbstbestimmt basisdemokratisch schon, glaube ich, wieder eine bestimmte Ausformung ist, weil diese Generation glaubt, das muss so sein, damit man anders ist. Also das ist, also basisdemokratisch ist ja wieder, das war zwischendurch mal weg, weil man dachte, das hat man hinter sich, aber jetzt ist wieder mehr da. Das kann schon sein, aber ich glaube, wir hatten auch mal vor 10, 15, also das bestimmte...
Ich wollte nämlich tatsächlich, Entschuldigung, ich unterbreche dich mal an der Stelle, weil ich wollte tatsächlich darauf zurück, dass mich diese Studie mächtig zurückgeworfen hat, ungefähr fast... Na, mindestens 20, aber das ist, man weiß ja auch schon gar nicht mehr, welche Jahrzehnte hier an einem vorbeirauschen.
Gott, man ist aus dem Alter raus, wo man das zählt.
In die 80er Jahre nämlich.
Ja.
Und da war Friedensbewegung.
Ja.
Und da war Shell-Studie auf Shell-Studie. Also ich meine, so Mitte der 80er Jahre wurde geradezu jedes Jahr eine Shell-Studie zum Jugendbewusstsein.
Wir wollen verstehen, was da gerade passiert. Ja, ja.
Und da wurden aber die gleichen Punkte herausgearbeitet, die gleichen Punkte herausgeschält. Es ging um wirkliche Teilhabe, Partizipation, alle diese Begriffe. Ne?
Ich erinnere mich dabei, also ich war Mitte der 90er bei einem sehr, wirklich aus Versehen, aber im ausgesprochen guten Seminar, das letztendlich vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, also sind wir empirische Sozialforschung, ne? Zum Thema der veränderten politischen Ideologie und der aufkommenden Widersprüchlichkeit politischer Ideologie. In dem Fall waren Studierende wurden jetzt genommen. Also es ist ein Ausschnitt aus einer jungen Generation, die sozusagen bei der Ausbildung ihrer Identität, ihrer Weltsicht ist. Und diese Studie, das war, fand ich fantastisch, weil das hat verglichen diese ganzen wunderbaren Daten der 80er, also es gab ja 70er und 80er, war richtig Geld da für diese Forschungsprojekte, da wurde richtig was ausgegeben, da wurde richtig, also Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das hat dann so ein Loch gekriegt, weil das plötzlich keiner mehr wissen wollte. Und natürlich ist erstmal der Grundansatz einer jungen Generation, man ist irgendwie unzufrieden mit dem, was man vorfindet. Also das ist etwas, was die letzten 40, 50 Jahre extrem geprägt hat und das bei den alten Griechen auch schon auftaucht. Die Jugend ist unzufrieden mit dem, was sie vorfindet. Also das muss irgendwie anders werden. Und dass man auf der Suche ist nach, und dass dann auch ein bestimmte, also das ist Ergebnis wohl schon der 70er in so einem jungen Erwachsenen-Kontext, Mitbestimmung. Man will auch, also will daran, mit der Fiktion, man sei es nicht. Also man will irgendwie dabei sein, man will das anders haben. Also keine Atomraketen, keine Atomkraft, was auch immer, also man will das irgendwie anders haben. Und dann gibt es eigentlich geschlossene, dann in sich geschlossene, wie wirkende, widerspruchsfreiere Weltbilder, die darauf fußen. Und Mitte der 90er hat diese große Studie, die eben nochmal mit viel Geld ausgestattet war, nachdem über viele Jahre nichts passiert ist, sich dem gewidmet, was verändert sich eigentlich. Und das ist ja nun auch schon wieder 20 Jahre her oder 30, keine Ahnung, ich mach's gar nicht zählen. Und was als neues, aber wirklich rasant sich beschleunigendes Phänomen festgestellt wurde vom Frankfurter Institut für Sozialforschung in dieser großen qualitativen und auch quantitativen Studie, dass die Widersprüchlichkeit zunimmt. Es ist so, dass sich Leute als links definieren, gegen Atomkraft sind, aber für die Todesstrafe für Vergewaltiger. Dass Leute sich als links definieren, aber Menschenrechte für Tiere fordern und Abschiebung von anderen, die die Tiere fressen. Also, dass Dinge plötzlich zueinander gehören in einer ideologischen Weltsicht, die 10 Jahre vorher, also wahrscheinlich sogar 5 Jahre vorher, noch ein großes No-Go gewesen wären. In meiner Sozialisation, die ja ein bisschen früher liegt im, was ist links oder wie ordne ich mich zu, gehört auch schon sehr viel mehr demokratische Teilhabe in einer Organisation zum Selbstverständnis, als es davor der Fall gewesen wäre. Und auch als Abgrenzung zu, weiß ich nicht, dieser klassische, ne, der Kader und Zentrale, was auch immer. Aber natürlich gehörten auch ein bestimmter Wertekanon, war verbindend dabei, was man selbstverständlich mitfordert. Und das, dieses Aufbrechen in den 90ern hat sich natürlich akzeleriert und beschleunigt, dass wir, und wenn wir dann jetzt in andere Politräume schauen, die nicht deutsch sind, die sowieso in anderen Kategorien denken, kommen Sachen zusammen, passieren Dinge zusammen, die noch immer seltsam auf mich wirken und im Vergleich von, also dem Schema der Folie von vor 20, 30 Jahren undenkbar wären, weil da auch innere Brüche sind. Man kann bestimmte Dinge, wenn man eine klassische, in sich geschlossene ideologische Position hat, gibt es eine Grenze, in der das nicht mehr ist, in der auch bestimmte Menschenbilder, bestimmte Umgang nicht geht. Und das hat sich völlig aufgelöst mit dem Wegfall aller linken verfestigten Strukturen, aller Bedeutungsräume. Und dann passiert es eben, dass man Leute hat, die ganz basisdemokratisch mitbestimmt sein wollen, aber sich wundern, dass da nur Kerle sitzen und finden, nur die Frauen sind selber schuld, wenn sie nicht kommen. Sie könnten ja, wenn sie wollen. Also ein Rückfall auch in also dass Debatten, die über 30 Jahre geführt worden sind, einfach so plopp machen und weg sind. Und das ist die Frage, was heißt, ist das traurig, ist das schlimm, ist das deshalb schrecklich oder ist es dann auch etwas Positives, dass trotzdem immer wieder diese Frage auftaucht, ist das auch eine Chance? Das ist ja das, was viele positiv, also was Leute dann positiv zu Occupy, Blockupy, zu all diesen Bewegungen sagen, ja, das ist schon irgendwie seltsam, ja, das hat mit der klassischen Linken nichts zu tun, ja, die haben alle keine Marx-Lesekurse, hahaha, aber es sind doch junge Menschen, wie wir es auch mal waren, die etwas anderes wollen. Und da sage ich, nee, die wollen nichts anderes. Das ist das Problem. Die wollen nur einmal campen. Die wollen einmal so tun, als seien sie Woodstock. Die wollen die Challenge, ich bin mal mit der Polizei zusammengeraten. Denn was wollen sie denn anderes? Was denn, außer dass sie selber BWLer werden? Denn das Politische wird dann auch da in dieser Betrachtungsweise weggeblendet. Natürlich ist das tragisch, wenn ganz bestimmte Interaktionsräume nicht mehr da sind. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich ernst nehmen muss, was diese jungen Menschen fordern, was diese jungen Menschen sagen. Und nur, weil sie sagen, ich finde irgendwie scheiße, wie das da ist, ich will das jetzt, aber der Finanzkapitalismus so richtig eins auf die Glocke kriegt, sollte das halt mein väterliches Herz warm werden, dass überhaupt noch junge Menschen irgendwie eine politische Forderung stellen. Das tun die Glatzen im Osten auch, die haben auch politische Forderungen. Soll ich mich freuen, weil die haben es noch nicht gefunden, den Weg? Und das, denke ich, ist etwas, was man immer und immer wieder vor Augen haben muss. Ja, junge Menschen, ja, verwirrt, ja, immer schon, aber was fordern diese jungen Menschen? Was ist die inhaltliche Idee? Und nicht mit ganz viel Unernsthaftigkeit eines Erwachsenen sagen, ach, die müssen sich noch die politischen Hörner abstoßen.
Sehr schön, Heino. Ich würde an zwei Stellen so ein bisschen nochmal Dämme bauen,
Ja, das, kanalisier mich.
Also, genau. Du hast es verstanden, nicht um das zu bremsen, sondern um das zu kanalisieren. Erstens, wegen dieser ganzen Camp-Romantik ohne Forderung. Oder aber mit einem Weltbild, welches nicht so weit weg ist von dem, was sie glatzen, die ja im Übrigen nicht nur im Osten, sondern hier vor den Toren Hamburgs und auch innerhalb Hamburgs mächtig unterwegs sind.
Ich komme aus Bergedorf, ich habe sie gesehen
in meiner Jugend. Ja. Du hast hier doch so eine schöne Camp-Music zum Beginn eingespielt.
Ja, das war auch Camp-Music.
Soll das einleiten sozusagen, soll das kanalisieren, nebenbei, ne? Also sprich, ich finde, du hast da gerade genau die Schnittstelle getroffen, an der nämlich alles egal ist.
Ja.
Hauptsache das Camp.
Hauptsache
ist da. Oder
fuckt. Was auch immer.
Die Türme in Frankfurt locken oder Wasserwerfer halt, die du genannt hast, ne? Oder so verschiedene Momente auf diesem Weg. Es gibt ja sehr viele Leute, die wollen wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Bestehenden und wissen trotzdem nicht, wie da anzusetzen ist und wie da.
Na klar.
Und unter Umständen sind die dann auch auf dem Weg nach Frankfurt und nehmen da teil.
Na klar.
Und dann gibt es ja dieses Blockupy-Angebot, dass man da auch so ganz viel diskutieren kann.
Ja, und man trifft auch auf Leute.
Unter Umständen wird es da auch Angebote geben, ja, dass eine Zeltbibliothek errichtet wird oder eine Internet.
Und du entkommst deiner Peergroup, die dich nervt und die mit dir über sowas vielleicht auch gar nicht mehr reden will. Wo soll's denn hingehen? Wo? Also das ist ja das Nächste. Willst
so,
du
aber
hin?
Die Frage, ist ja an Leute, die auf die Straße wollen, auch irgendwie so ein bisschen fehladressiert. Die wäre ja an die Leute zu richten, die dort das Bewegungsmanagement betreiben.
Ja klar, und die sich selber als Inhaltsführer, als Kader, als Besserwisser, als Checker definieren, was auch immer.
Oh, ich würde ja den Anspruch des Führers unterstellen. Und
ich möchte halt gerne Nummer eins in der Kette sein und sagen, ich bin der mit der Polizei redet oder was auch immer. Und auch wichtig.
Interessant ist ja, dass das die gleichen Leute sind, die durch alle Jahrzehnte hindurch immer diese Zentralkomitees gebildet haben und immer Friedensbewegung 70er Jahre, ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon mal hatten oder ob das im Vorgespräch war.
Ach, letztendlich sind immer die gleichen weißen, gesunden, sportlichen, hetero Jungs, die immer den Macker machen, die immer und immer wieder dieselbe Rolle spielen und dieselbe Art von Politikdiskussion strukturieren
so,
und die davon leben, dass kein Inhalt da ist. Na klar.
Da kommt was zusammen. Da kommt was auf jeden Fall herausfordert, sich das sehr genau anzugucken. Da kommt so ein eine Bewegungsmaschine, die aus zwei Richtungen sozusagen kommt. Aus den Funktionärinnen und aus den Aufbrechenden, die wir eben anhand dieser Jugendstudie und dem, was du dazu ausgeführt hast, dieser Occupy-Studie und den Jugendstudien der 80er Jahre, die tatsächlich ja keine Forderung haben, keine Idee davon haben, im Grunde genommen eine Akzeptanz des Konkurrenzverhältnisses haben und in sich tragen und ich glaube, das ist an der Stelle, die du genannt hast, dieser Justin Monday-Aufsatz Kaderrealitäten auch gut ausgeführt. Das Ganze ist ein konformistischer Aufstand, der so ein bisschen den Lack ausbessert am gesellschaftlichen Sein. Anschließend fährt man mit oder ohne Blessuren zurück in die Orte und erträgt den Alltag besser, weil man Teil des Ganzen gewesen ist.
Das sind ja nochmal zwei Sachen. Also erstmal, natürlich gibt es erstmal die Leute, die haben ein Unbehagen. Die sagen, ich finde irgendwas scheiße. Also das ganz typisch Prägende für 14, 15, 16-Jährige, was auch immer. Die haben ja nur kein fertiges Weltbild und die müssen auch nicht haben, sondern die haben erstmal auch von Leuten, die plötzlich irgendwie aus ihrer Wohnung geschmissen werden. Also mal ganz schlicht gesprochen. Es ist völlig okay, dass ich feststelle, hier ist irgendwas scheiße. Und je mehr das die eigene Betroffenheit ist und nicht die Betroffenheit für jemand anderes, also umso ehrlicher in dem Sinne, also nicht moralisch, ehrlicher in dem Sinne, weil das ist der Hintergrund. Ich werde ausgegrenzt. Ich werde aus meiner Wohnung geschmissen. Ich werde diskriminiert. Ich werde scheiße behandelt. Ich. Mit dem Gefühl ist dann der Sprung, was mache ich daraus? Und dann, das ist die Betroffenheit, die ist in Ordnung, die ist nicht schlimm. Damit ist es auch in Ordnung, wenn ich da zu irgendwelchen albernen Camps fahre. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich habe da hohe Achtung vor all den Leuten, die aus ihrer eigenen Welt und ich aus meiner Welt finde, ich will, dass mit mir anders umgegangen wird. Ich will, dass ich eine andere Welt vorfinde, dass ich ein anderes Leben habe. Und da wird es spannend, mit welcher Idee, mit welcher Ideologie und mit welchem politischen Ansatz ich das schaffe. Denn dass ich es besser haben will, das kann auch der letzte FDP-BWLer als Grund für jede seiner Forderungen nehmen. Das kann jeder Nazi-Sack als Forderung nehmen. Das heißt nichts. Dass ich mich als ausgegrenzt definiere und das geändert haben will, ist für sich kein Wert. Das ist ein Ansatz. Die Frage ist, was folgt daraus? Folgt daraus, dass ich alle anderen dumpf fressen, die mich ausgrenzen, so lange massakriere, bis ich der Einzige der über bin? Oder folgt daraus, dass ich meine Betroffenheit, mein nicht anders sein dürfen, meine was auch immer, mein ausgegrenzt sein, sehe als ein Problem, das ich mit anderen teile. Als ein Problem, das es strukturell gibt, dass es Klassen gibt, was auch immer. Aber erstmal auch, dass ich nicht will, dass es anderen schlechter geht, sondern dass ich will, dass es nicht nur mir, sondern meinen Mitmenschen besser geht. Als notwendige Voraussetzung, dass es mir gut gehen kann. Denn alles andere ist Zufall. Und da sind wir dann bei der Ideologie. Und da sind wir bei der Verantwortung, die die Kader, die die Ideologie, die die Texte haben, immer wieder dieselben pseudo-basisdemokratischen Lagerfeuerrunden zu veranstalten, mit der Idee, wir sitzen hier alle und sind selber frisch neu betroffen, ist die Lüge der Basisdemokratie. Weil da sitzen Leute, die sind frisch betroffen, die sind persönlich von irgendetwas angefressen. Und das ist gut, dass sie da sind. Aber da sitzen welche das dritte und vierte Mal, die schon sehr genau wissen, wo sie hinwollen, die eine Idee haben. Und deshalb ist Basisdemokratie diese Heuchelei von wir alle gleich gelogen, weil das ist nicht so. Und das ist ja die Herausforderung an jeder Art von Struktur, Organisation. Der Letzte, das muss ich dir nicht erklären. Und das Tragische, dass wir all diese Strukturen und Organisationen nicht mehr haben, die diese Unterschiedlichkeiten in ein Zusammenspiel bringen, dass Chancen daraus erwachsen. Sondern wir haben dann die Fiktion, wir sitzen hier alle als einzelne gleichberechtigte Subjekte. Damit kann man auch jedes BWL-Seminar füllen, weil das die Fiktion von freier Marktwirtschaft ist. Und das ist nicht so. Und darum ist Basisdemokratie scheiße, weil nicht alle gleich können und nicht alle gleich sind und nicht auch nicht alle gleich können sein müssen. Und deshalb ist schon der Ansatz eine Fiktion, die jungen Menschen etwas halluziniert, was am Ende dazu führt, dass immer dieselben weißen Milchbubis aus der Mittelschicht, die hetero sind und die keine Krankheiten haben, sich durchsetzen, weil es die sind, die sich in diesen Strukturen immer durchsetzen. Und deshalb lernen, und das ist das, warum ich so aggressiv reagiere, lernen Menschen, die in solche Bewegungen hineinsegeln, von diesen schwachmaten Anführern, und das ist ja der Grund, warum sie da sehen, politische Strukturen und Zielsetzungen, die nur dafür dienen, dass solche Leute sich reproduzieren. Das nächste ist die Ideologie. Die Frage, warum geht es mir schlecht? Warum habe ich das Gefühl, dass es hier, was ist hier eigentlich schlecht? Und da sind wir dann bei dem anderen. Der Feind muss ein Gesicht haben. Das ist das aus diesem Text, den du vorgelesen hast, dass der Kapitalist ein Gesicht braucht. Das ist eine, wenn da andere Gesichter wären, wäre es besser. Wahrscheinlich die Matschfressen, die die basisdemokratischen Diskussionsrunden leiten, weil die denken, wenn sie da sitzen, dann verteilen sie das Geld gerechter. Natürlich, das ist George Orwell. Also dann, weil das kann ich nur allen jungen Menschen einmal empfehlen zu lesen, George Orwell, und das zu übertragen auf die schnöde Realität. Und es sind die Schweine, die die Schweine sind, und es sind die Schweine, die die Schweine sind. Und darum soll man sie auch so bezeichnen. Das hat George Orwell wunderbar gemacht. Die gleicher sind als die anderen. Und wenn die Schweine erstmal den Bauern ersetzt haben, dann werden die Pferde trotzdem massakriert. Nur die Schweine haben besseres Leben. Und das kann es nicht sein. Und da sind wir wieder bei der Frage von purer klassischer Ideologie, von klassischer politischer Forderung, dass es irgendwie anders werden muss, geschenkt. Nur wenn das dann die Forderung ist, die da müssen, also wenn das Höchstmaß der Politik, das ist ja keine gewerkschaftliche Jugendgang von 15-jährigen IG Metall-Jugendlichen, die das erste Mal in ihrem Leben sagen sollen, wie sie Kapitalismus irgendwie finden, sondern die behaupten für sich, und das ist doch das Absurde, sie sind eine weltweite, gewachsene, hochwirksame Bewegung, die ganz neue Protestformen und Inhalte entdeckt hat, und am Ende sagen sie, es ist nicht mehr der Kapitalist mit dem Zylinder, wie vor 120 Jahren, den man irgendwie killen muss und dann wird es besser, sondern sie haben jetzt den Ackermann oder was auch immer, das Gesicht. Das ist absurd. Und das war, ich verstehe es ja, und auch an Thema, bevor ich mich hier wieder überschwemme, was wir häufig und immer wieder schon hier auch erwähnt haben, wenn wir mal zusammensaßen, was tun? Das ist doch das eigentliche Problem. Das nicht ist meine Antwort. Denn der Wegfall eines festen Koordinatensystems politischer Ideologie. Und Gremnitzer hatte schon 1990, glaube ich, in irgendeinem Kommentar so nett gesagt, durch den Wegfall des Ostblocks waren wir alle, und ich meine auch mich damit, plötzlich vor dem Problem, wir haben in Wirklichkeit einen Großteil unserer politischen linken Ideologie in Abgrenzung oder Zuordnung eines bestehenden, klaren, dualistischen Systems getroffen. Und das können wir nicht mehr. Also müssen wir wieder ganz zurückspulen und werden, das war die Prognose von vielen, erst mehrere Jahrzehnte später merken, was wir alles verloren haben. Und ich muss auch zu meiner tiefen Ernüchterung eingestehen, ja, ich merke es jetzt erst, was ich alles verloren habe. Ganz zurück in Auseinandersetzungsprozesse, die dann auch noch so tun müssen, als ob sich die ganze Zeit distanzieren müssen. Distanzieren von, was ja so böse war, was ja böse war. Und da bin ich auch durch. Darum komme ich wieder auf diese beknackte Basisdemokratie, weil alle Leute behaupten, dass vernünftige Parteistrukturen in einer linkssozialistischen, klassischen Kaderidee ja böse sind, weil sie undemokratisch, DDR, Stasi, muss man sich immer gleich distanzieren und irgendwie Basisdemokratie spielen, wo ich sage, ihr habt den Schuss nicht gehört, denn das ist, was ist das?
Quatsch. Die Herrschaft einer Funktionärsklicke, ganz einfach.
Das ist die Herrschaft einer Funktionärsklicke à la Joschka Fischer, selbstverständlich. Das ist
und das
es.
Sind die Nachwuchsfischers, ja. die da ja. unterwegs sind. Die leider packst du da so viel rein, dass es tatsächlich schwerfällt. Ich finde das ganz großartig, Heino.
So viel Lob!
Nein, weil es ist ja ganz klar, für mich ist jetzt auch klar, wohin diese Sendung eigentlich will, als wir sie vor 6 Wochen konzipiert haben. Jetzt, in diesem Verlauf ist klar.
Du hast mich vor 3 Tagen gefragt.
Blockupy smashen. Ja?
Na, was heißt smashen?
Doch. Ja. Kein Schritt weniger, kein Schritt zurück. Das ist konterrevolutionär, was da passiert. Und das war allerdings schon ein bisschen länger klar, aber mit der Deutlichkeit, mit der wir das hier heute nochmal herausschälen, welche Momente darin eine Rolle sind. Wir haben ja noch lange nicht alle erwähnt. Noch lange nicht.
Das ist ja noch eher die Form, nicht so sehr der Inhalt, den wir da gerade haben.
Genau, wir sind tatsächlich erstmal eher so auf der Formseite unterwegs und gucken uns das an und finden da schon ja jede Menge anti-emanzipatorisches was uns vielleicht auch, wir müssen ja auch gar nicht besser sein, ne? So,
wenn wir keine positive Antwort haben, können wir auch sagen, das ist Mist.
Ja,
also
genau,
das ist
wir
es nicht.
Das kritisieren.
Also
so
weil,
geht's nicht.
Weil diese
so
nächste Idee,
nicht.
Das besser als gar nichts, das ist ja auch eine Idee, die in der Linken seit 89 ja ganz häufig immer kommt.
Ja.
Also das ist jetzt in die Form,
ja,
die ich
das
jetzt.
Das ist vollkommener Blödsinn.
Eben. Man muss doch schön, dass sie für irgendwas kämpfen und irgendwie, weil was wäre die Alternative? Die Alternative ist sowas, was er dann nicht.
Ja, genau. Also alleine unter diesem Gesichtspunkt darf man sich das angucken. Mit diesem Militanzfetisch wird auf eine äußerst verantwortungslose Weise hantiert. Ja? Heiligendamm hat viele wohlbar. Verletzte, auch Schwerverletzte gefordert.
Ja.
Und sowas kann bei solchen Events eben auch passieren. Oder man macht sich gemein mit völlig durchgeknallten, die dann auch Leute verletzen, die vorher als Feind skizziert worden sind, wo das gar nicht Teil einer wirklichen politischen Auseinandersetzung ist, sondern es geht dann nur noch darum, das irgendwie auszutragen. Und ja, das kann man eigentlich nur von vorne bis hinten in die Tonne kloppen. Da kann man wirklich ganz froh sein, dass hier für den Norden jedenfalls nicht wirklich viele Leute sich auf den Weg machen, um daran teilzuhaben. Und dann vielleicht kommen wir mal zu inhaltlichen Punkten. Mhm. Also man darf sich das ja nochmal angucken, dass das der Versuch gewesen ist, im Frühstadium eine Idee von sozialen Kämpfen zu entwickeln. Verbunden mit dem Moment einer Unterstützung der Betroffenen in Griechenland und in den Mittelmeerländern von sozialen, also von Maßnahmen der deutschen Regierung letztlich, wo zumindest der Gedanke einer Solidarität da war, der auch mindestens ganz viele Leerstellen gehabt hat, weil er das Ausmaß der rassistischen Ausschreitungen und den Adressaten, das Ausmaß der rassistischen Ausschreitungen in Griechenland unterschätzt hat und den Adressaten, nämlich sowas wie eine griechische Arbeiterklasse, völlig überschätzt und überhöht hat.
Also
und
wenn du
ihren
jetzt
Rassismus
Griechenland
zur Kenntnis genommen hast.
Ja.
Entschuldigung, Hanno, ich versuche das nochmal auszuführen. Von der Gestehungsidee, ne? Da hieß das ja auch noch nicht Blockupy, sondern M31, wenn ich mich richtig erinnere.
Naja, ich finde, Stehung würde ich ja so erstmal Wall Street, also ich glaube, dieses Occupy Wall Street war ja einer der Momente. Es gibt ja verschiedene Momente.
Gibt's also Occupy-Bewegung?
Es gibt diese ganze, dann dieses Campen auf dem Tahrirplatz, die Sachen, die in den arabischen Ländern passiert sind, also die Protestform des im Weg stehenden Dauercamps im innenstädtischen Bereich ist schon auch etwas, was jetzt bildsprachlich das sozusagen noch ein bisschen überhöht oder vereint. Und was auch diese Unterschiede, also die wirklich grundsätzlichen Unterschiede in der Situation, in der Dinge stehen, auch so ein bisschen wegbuttert. Also weil, und gerade bei diesen Occupy Wall Street Sachen, bei den amerikanischen Geschichten, würde ich auch immer noch mal einschieben, dass da der Trübsinn der nicht vorhandenen Links Bewegungsgeschichte, weil die hat man alle erschossen irgendwie im vorletzten Jahrhundert und aufgehängt im letzten. Da ist, also die hat man ja alle wirklich nun tot, also wirklich, also das ist kein Spruch, die sind ja wirklich alle ermordet worden von staatlicher Seite oder von der Mafia, um das sicherzustellen, dass da auch nichts passiert. Hat dieses Ganze immer noch mal einen anderen Gewicht. Also ich bin da, ich finde das auch nicht so doll, aber ich habe noch ein anderes Verständnis dafür, dass amerikanische linke Bewegung weit jenseits einer europäischen Linken irgendwie ist. Man hat dann natürlich Sachen wie Griechenland, die man aus der Ferne vielleicht anders eingeschätzt hat oder die ein dynamischer Prozess sind, die natürlich, wo auch Dinge im Nachhinein ist man immer schlauer. Also zu sagen, dass man den Rassismus und den Nationalismus in seiner Wirksamkeit in Griechenland unterschätzt hat, finde ich, bedeutet nicht, dass man das von Anfang an falsch gesehen hat, sondern dass man vielleicht, also man, das formiert sich auch, weil ganz klassisch in Krisensituationen, das sieht man auch in Großbritannien übrigens, natürlich die faschistische Bewegung immer eine Komponente in einem kapitalistischen Staatensystem ist, als ein Angebot der möglichen Handlungsform. Aber dennoch natürlich die Verzweifeltheit und die wirklich Radikalität der Wirtschaftssituation für eine große Zahl an Menschen in Griechenland natürlich noch eine ganz andere Dynamik hat oder auch Lähmung hat, was immer man das nennen will. Und das natürlich die Bedeutung, die das in Deutschland hat, in dem Zentrum der aktuellen eher ja Gewinnerstaaten in dem aktuellen, von der persönlichen Betroffenheit der Handelnden erstmal etwas ganz anderes ist. Das ist so. Es sind nicht die Migranten oder ausgeschlossenen Migrantenkinder oder eben als nicht passend, also nicht völkisch definierten Kinder wie in Frankreich in den Vorstädten oder was wir in Schweden gerade erleben oder was man auch in Dänemark schon in kleinerer Form hatte, sondern hier demonstrieren ja auch noch andere mit einem ganz anderen Behauptung der Interaktion. Also wenn bei allem Rassismus und bei allem Faschismus, den ich in Griechenland ja bei vielen sehe, ich sehe aber Leute, die tatsächlich in ihrer eigenen persönlichen Situation in eine Verlierer, also nicht nur gedacht werden, sondern die werden weggescheucht, von einer Elite wirklich weggescheucht. Hier in Deutschland gibt es die Leute auch ohne Ende, die weggescheucht werden, die ausgeschlossen werden, die weggemacht werden, die in Armut und Not getrieben werden. Nur ich weigere mich, die Blockupy-Leute in ihrer Lebensform, in der ich sie sehe, als mehrheitlich als solche zu identifizieren. Ich gebe schon zu, die haben sicherlich auch ihre Probleme, aber das ist noch ein ganz anderes Setting als arabischstämmig bezeichnete französische Jugendliche oder der als nicht schwedisch bezeichnete Jugendliche, der jetzt da irgendwelche Autos anzündet. Das will ich deshalb nicht gutheißen. Ich möchte wirklich nicht so verstanden werden, aber es ist ein komplett anderes Setting, in der vielleicht auch eine Interaktion, die ziemlich sinnlos ist, trotzdem eine andere Bedeutung hat.
Das könnte ja natürlich auch produktiv gewendet werden. Also es könnte ja sein, wenn man die Occupy-Bewegung in den USA zum Bewertungsmaßstab nimmt, dann könnte sich ja tatsächlich, und das glaube ich versucht diese Otto-Brenner-Studie auch, daraus sowas abbilden wie ein über das Hier und Jetzt hinausreichendes gesellschaftliches Potenzial bestimmen zu wollen. Das ist alles bei aller Soziologie, die von vornherein ja dann auch schon wieder Herrschaft ist. Aber das ins Visier zu nehmen und zu sagen, so, das sind die Kräfte, die auch sowas wie zumindest den Keim einer gesellschaftlichen Utopie in sich tragen würden. Sure. Und davon gab es ja durchaus in der Occupy-Bewegung in den USA doch jede Menge. Also wir hatten das Interview was am Anfang der Occupy-Bewegung geführt worden war, mit Verweis darauf, mit ganz viel Hoffnung auf die von den Parteien und Gewerkschaften nicht beachteten außerparlamentarischen Bewegungen der 70er Jahre in den USA.
Ja, ich erinnere mich noch sehr genau an die Sendung, die du auch dazu gemacht hattest. Ja, ja.
Die eine Menge an, gesellschaftlichem Potenzial dann beinhaltet hat, was dann ganz viele, zumindest so Teil-Emanzipationen im gesellschaftlichen Raum der USA ermöglicht
hat. Die Hoffnung, dass eine Art von echter Bürgerbewegung entsteht. Also dass es eben ja auch tatsächlich etwas, also dass es tatsächlich etwas ist, also ich würde es trotzdem nicht unbedingt als links bezeichnen, aber dass es etwas ist, was tatsächlich einen Bewegungscharakter insofern bekommen könnte, dass da in der Parteien- und klassischen Wahrnehmungslandschaft auch große Lücken sind und dass Leute, die sonst irgendwie zur, also schon eigentlich zur eher besseren sozialen und gesellschaftlichen Schicht gehören, also weiß etc., aber schon in Bündnissen mit anderen gemeinsam, vielleicht nicht mit den klassischen linken Forderungen, wie ich sie sehen würde, nach Verteilungsgerechtigkeit, aber nach Teilhabe. Also das ist ja immer das Stichwort. Ich finde, das ist auch der inhaltliche Fehler in vielen dieser Dinge, aber das ist ja etwas, was wir über die 68er oder die Grünen oder so ja durchaus auch erlebt haben, dass eine Ausweitung von gesellschaftlicher Normalität stattfindet und so weiter. Und dass sich etwas formiert, also dass auf fragmentierte Einzelbewegungen in der USA, die so eine Welle fahren, also die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe hier oder die Affirmation Action, also dass Sachen zusammenkommen und sich auch verbinden mit wiederum einer Studentenszenerie nach vielen Jahrzehnten der Pause, die aus einer anderen Sicht kommen. Die Hoffnung war da, das weiß ich auch. Und dass auch tatsächlich der Ansatz ein auch bewussteres, wir wollen auch versuchen, eine ideologische Grundlage zu finden. Dass das nicht funktioniert hat im Nachhinein, gut, ich habe es auch nicht erwartet, aber das ist natürlich auch ein bisschen bräsig, weil ist jetzt irgendwie, ne, ist passiert. Und immer zu sagen, das klappt eh nicht, es hat keinen Wert. Ich glaube aber, dass das, wie im Guten, im Schlechten, das Problem ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht mehr so. Die sind nicht mehr so. Denn während in den 70er und 80er Jahren die Grünen in Deutschland oder auch die Bürgerrechtsbewegung mit schweren Kämpfen, das ist ihnen nicht geschenkt worden. Das will ich überhaupt, also das will ich nicht kleinreden. Das waren harte Auseinandersetzungen um Reform des bestehenden kulturellen Wertesystems, um Reform der Teilhabe. Aber wo war das? Es war in den Gewinnerstaaten einer Weltwirtschaft, die große Überschüsse locker gemacht hat, weil sie in einer Blockauseinandersetzung mit einer Drohung aus dem Osten war und eine riesen Notwendigkeit auch bestand, erstens effektiv Geld, also viel effizienter zu sein, aber auch die Bevölkerung ernster zu nehmen, weil die Bedrohung größer war. Und es war einfach in der volkswirtschaftlichen Bilanz mehr zum Verteilen da. Und das war trotzdem ungerecht, wie es verteilt wurde. Es gibt da wunderbare Statistiken, auch über die 70er Jahre. Das war zwar der Zuwachs für die Arbeiterschicht immens, war aber dennoch waren es Krümel im Vergleich zu den Gewinnen, die andere gemacht haben. Aber immerhin. Und die Situation jetzt ist komplett anders. Dieser Spaß ist vorbei. Diese Idee, dass man die Sozialdemokratie von irgendwie links oder von Bürgerrechte irgendwie locker nochmal wegkritisieren kann, weil irgendwie ist das Geld schon da für alle und wir kriegen alle unsere Studiendarlehen, wir kriegen alle Sozialhilfe, wir werden schon irgendwie was werden, weil Jobs sind auch da. Das ist nicht mehr so. Wir können erstmal 5 Jahre Bomben legen, aber werden dann trotzdem noch Lehrer oder später Professor oder Dozent oder Außenminister. Das ist eben nicht mehr so. Und deshalb sind die sozialen Realitäten des Kapitalismus, die verschärften Klassenkonflikte lassen dafür wenig Raum. Und natürlich ist es kein Wunder, dass der Mittelstand oder die Mittelstandskinder oder die sich selber so Sehenden merken, irgendwie geht's abwärts. Oder ich habe Angst davor, es geht abwärts. Das war in den USA schon noch deutlicher auch ein echtes klassisches politisches Moment, wo es zündet. Wenn ich das jetzt übertrage auf das, was jetzt in Frankfurt passiert, wiederum also da, wo ist denn das da?
So, dann vielleicht fassen wir nochmal kurz diesen Abschnitt zusammen unter dem Motto, wir waren jetzt darauf eingestiegen, sozusagen ein bisschen die Historie dieses Frankfurter Events anhand der Idee von der Notwendigkeit sozialer Proteste, sozialer Kämpfe in der Weltwirtschaftskrise herzuleiten. Das war die Idee mit M31. Die Idee ist aus unterschiedlichen Gründen nicht aufgegangen. Ich würde und wird hier jetzt zur Farce, würde ich sagen.
Wahrscheinlich ja.
Also zur wirklichen Farce. Warum und wieso und in welchen Erscheinungen würde ich dann einem weiteren Abschnitt überlassen, Heino, den wir nach einer Musik vielleicht an den Start bringen.